Ich möchte euch heute eine ganz bekannte Geschichte erzählen, in der es um das Miteinander von Menschen geht. Teile aus der Geschichte habe ich auf den ausliegenden Blättern abgedruckt, wenn jemand mitlesen oder nachlesen will an einzelnen Stellen. Ich werde allerdings nicht alles vorlesen, ist auch ziemlich lang und ziemlich viel. Und außerdem kennen, denke ich, die meisten von euch diese Geschichte mehr oder weniger gut. Und so werde ich einfach die Geschichte erzählen. Und werde nebenbei so auf das eine oder andere hinweisen, was wir daraus lernen könnten. Ich bin selbst so ganz gespannt, hat schon was mit mir selbst gemacht, als ich mir so überlegt habe, was und wie ich diese Geschichte heute hier erzählen möchte. Die Geschichte startet in Bethlehem, südlich von Jerusalem, mit einer vierköpfigen Familie. Zur Familie gehören der Vater Elimelech, seine Frau Noomi und die beiden Jungen Mahlon und Kilion. Ihre Familie gehört zur Sippe Ephrata. Der Ort Bethlehem hat in der Bibel auch den Zweitnamen Ephrata, was wohl mit der Bedeutung dieser beiden Namen zu tun hat. Die erste interessante Entdeckung in dieser Geschichte ist, dass Bethlehem so viel wie Brothaus heißt und Ephrata die Fruchtbare bedeutet. Also das fruchtbare Brothaus, wenn man Bethlehem Ephrata sagt oder Ephrata Bethlehem. Die Gegend und die Sippe scheinen also sehr fruchtbar gewesen zu sein, zumindest im Vergleich zu der weiter südlich gelegenen Wüste Juda oder zum östlich gelegenen Toten Meer. Das Tragische an der Geschichte ist nun, dass gleich am Anfang in den ersten Versen der Geschichte schon die Fruchtbarkeit ausstirbt. Das Land gibt keinen Ertrag, sodass man sich nach Alternativen umschauen muss. In der Heimat gibt es nicht genügend Arbeit und Essen. So sucht man beides im Ausland, in einem anderen Land. Die Familie geht ins östlich gelegene Moab, um dort als Ausländer quasi Asyl zu beantragen und dort hoffentlich Arbeit und Essen zu finden. Der Weg dorthin ist beschwerlich und führt am Toten Meer vorbei oder vielleicht sogar oben drüber mit einem Boot. Keine Ahnung, wie sie hingekommen sind. Moab, das sollte man wissen, ist im Allgemeinen kein sehr fruchtbares Land. Es gibt eigentlich so eine fruchtbare Hochebene, genauso wie bei Bethlehem und in der Gegend. Und da ist es grün, das Grünland von Moab. Dieser grünen Hochebene hofft man, Arbeit und Brot zu finden, was es in Bethlehem nicht mehr gab. Wichtiger noch zu wissen, als dass es in Moab nicht insgesamt überall alles nur blühend und gut war, ist zu wissen, dass Israel und Moab miteinander verfeindet waren. Und die Feindschaft Israels zu den Nachbarvölkern und umgekehrt, die ging sogar so weit, dass es Israeliten verboten war, Frauen sich aus dem anderen Land zu nehmen. Es gab große Ängste und Befürchtungen, nicht nur von Seiten der Bevölkerung, sondern auch von Seiten Gottes. Darum hatte Gott selbst angeordnet, vermischt euch nicht mit diesen Völkern. Holt euch keine Frauen aus einem anderen Nachbarvolk. Ja, und nehmt auch niemanden von den Nachbarvölkern dauerhaft und fest in euer eigenes Volk auf. Das waren die klaren Spielregeln und Anweisungen Gottes. Trotz der Feindschaft und Ängsten, die die Völker damals untereinander so hatten, und hin und wieder entdeckt man das ja auch heute noch, dass verschiedene Völker und Nationen so ein bisschen Vorbehalte gegenübereinander haben, trotz dieser Feindschaft und Vorbehalte hat man trotzdem die Flüchtlinge aufgenommen. Sogar Wirtschaftsflüchtlinge waren damals willkommen. Wer weiß auch schon, wann man nicht mal selbst Hilfe braucht. Gastfreundschaft und Gastrecht haben im Orient einen ganz hohen Stellenwert, selbst wenn Feinde zu Besuch kommen und Not haben. Trotz der Hilfsströme aus dem Nachbarland halten die Menschen in Moab an ihrer Gastfreundschaft fest. Und so dürfen sich einige von ihnen in Moab ansiedeln. Die eigenen Grenzen haben sie nicht dicht gemacht, ihren Wohlstand sind sie bereit zu teilen. Kein Grenzzaun, keine Mauer, keine Militärpatrouillen. Die Familie von Elimelech hat so richtig Glück und kann in Moab leben und arbeiten. Nach der Hungersnot in der Heimat und dem Leben als Ausländer im Moab, was bestimmt auch nicht ganz einfach war, gibt es den nächsten Schicksalsschlag, nämlich Elimelech stirbt, der Familienvater ist tot. Naomi steht mit ihren beiden Jungen alleine da. Eine alleinerziehende Ausländerin mit ihren beiden Jungs, was sie wohl gearbeitet hat, wovon sie sich wohl ernährt haben. Wir wissen es nicht, ist nicht weiter berichtet. Das Leben und die Geschichte gehen einfach weiter. Und fast nebenbei wird erwähnt, dass Mahlon und Kilion die Moabiterinnen Ruth und Orpa heiraten. 10 Jahre lang sind sie verheiratet und haben keine Kinder. Und das ist echt tragisch in der orientalischen Kultur, in der damaligen Kultur. Ist es vielleicht wie die Hungersnot eine Strafe Gottes, die über sie gekommen ist? Vielleicht eine Strafe Gottes dafür, dass Mahlon und Kilion sich heidnische Frauen genommen hatten? Es wird nicht berichtet, warum es so war. Es war einfach so. Für Mahlon und Kilion gab und gibt es ja keine wirkliche Alternative. Sie konnten nur ledig bleiben, was ein gesellschaftliches No-Go damals war, oder eine Moabiterin zur Frau nehmen, obwohl dies gegen Gottes Gebot verstieß. Was denkt ihr? Frage. Echte Frage, nicht nur rhetorisch. Zum Nachdenken. Jetzt denkt ihr, ist es okay, wenn man keine menschlich gangbare Alternative sieht, gegen Gottes Gebot zu verstoßen? Ich mache mal eine kurze Pause. Denkt mal drüber nach. Also ich bin dieser Frage total hin und her gerissen. Weil grundsätzlich würde ich nämlich sagen, es ist nicht okay, gegen Gottes Gebote zu verstoßen. Und in der damaligen Situation, wenn die mich als Pastor um Rat gefragt hätten, hätte ich gesagt, also Mahlon und Kilion, jetzt guck doch mal in den Nachbardörfern, vielleicht sind da auch Flüchtlinge aus Judäa gekommen. Oder geht noch mal ums Tote Meer rum, zurück in eure Heimat. Das gibt ja auch biblische Beispiele dafür, dass Leute noch mal in ihre Heimat zurückgegangen sind, um da unter der weiteren Verwandtschaft eine Frau zu finden. Könnt ihr das nicht machen? Ist doch besser, als gegen Gottes Gebot zu verstoßen. Also nicht, dass ich jetzt gegen Mischehen oder gegen ausländische Frauen bin, überhaupt nicht. Aber für die damalige Situation hatte das Gott ja aus gutem Grund angeordnet, sich keine heidnischen Frauen und Partner zu suchen. Gott wollte und will die Israeliten ja vor Götzendienst bewahren, die in die Ehe hineinkommen könnte, in die Familien hineinkommen könnte mit so einer heidnischen Frau. Also ich hätte da große Bedenken und Bauchschmerzen gehabt. Allerdings, und das zeigt uns die Geschichte, ist Gott offenbar größer als meine menschlichen Überlegungen und Befürchtungen. Gott ist in dieser Geschichte sogar größer als seine Gebote, die er angeordnet hatte. Denn die Folgen der Geschichte sind genau andersherum. Die zunächst heidnische Moabiterinnen Ruth und Orpa bringen nämlich nicht ihren Glauben in die Familie ein, sondern nehmen den Glauben der Familie an. Zumindest bei Ruth ist das eindeutig so, wie wir später in Vers 16 lesen können. Ein Spruch dazu, der mir gut gefällt und dazu einfällt, ist: Gott kann auch auf krummen Linien gerade schreiben. Gott kann auch auf krummen Linien gerade schreiben. Und weil Gott dies kann, darum nimmt die Geschichte weiter ihren Lauf und das Verstoßen gegen Gottes Gebot wird gar nicht weiter thematisiert. Die eigentlich von Gott gebotene Ehe erweist sich, von Gott verbotene Ehe mit der Ruth erweist sich später für Naomi sogar als etwas total Richtiges und Segensreiches. Aber dazu kommen wir später noch einmal. Für den Moment halten wir einfach mal fest, Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Das nächste, was nach den 10 Ehejahren berichtet wird, ist, dass es wieder Tote gibt. Mahlon und Kilion sterben. Während Ruth und Orpa noch ihre moabitischen Familien haben, ist Naomi nun ganz allein. Wie kann Gott sowas zulassen? Hat Naomi nicht schon genügend Schicksalsschläge erlebt? Wieso wird der von Ruth angenommene jüdische Glaube jetzt schon so stark auf eine Probe gestellt? Wie kann es überhaupt jetzt weitergehen? Die Lösung nach dem Gesetz des Mose wäre gewesen, dass Ruth und Orpah einen Bruder ihrer Männer heiraten. Aber es waren ja alle tot. Und selbst wenn Naomi nochmal geheiratet hätte, wie lange hätten sie da warten sollen, bis sie einen Mann gehabt hätten? Die Verse 5 und 11 bis 13 erklären die Gedankengänge, die Naomi so hat, und dass es eigentlich wieder keine sinnvolle Alternative gibt. Aber wenn doch Gott auf krummen Wegen gerade schreibt, dann muss es doch eine Lösung geben. Und die Geschichte zeigt uns, dass es eine Lösung gibt. Und des Rätsels Lösung entsteht gerade durch die ehemals heidnische Schwiegertochter Ruth. Naomi bricht nämlich zurück in ihre alte Heimat auf, um im fruchtbaren Brothaus, um also nach Bethlehem Ephrata zu gehen. Denn sie hat gehört, es gibt wieder Brot dort. Ihre Schwiegertöchter möchte sie nun am liebsten zu ihren eigenen Familien zurückschicken und ermutigt sie dazu, andere Männer zu suchen, auch wenn das Gesetz des Mose diese Lösung nicht vorsah. Naomi sagte, ich kann euch nicht das gleiche bittere Schicksal zumuten, das Jahwe mir aufgebürdet hat. Ich kann euch nicht das gleiche Schicksal zumuten, was ich meine, dass es Gott mir aufgebürdet hat. Aus der Situation heraus und aus der Liebe zu ihren Schwiegertöchtern kann sie nicht die Gebote, die sie für sich als richtig sieht, auch auf ihre Schwiegertöchter übertragen. Und wir lernen daraus, dass es Erkenntnisse in der Bibel gibt, die zunächst einmal für mich persönlich gelten und nicht automatisch auch für alle anderen. Was Naomi für sich selbst für richtig sieht, nun nämlich Ehe und kinderlos zu bleiben, bis sie irgendeines Tages tot ist, das gilt nicht automatisch für alle anderen auch. Was Naomi für sich selbst als richtig sieht, das kann und will sie niemand anderen aufs Auge drücken. Denn dass in ihrer Heimat keiner ihrer Verwandten wahrscheinlich diese Ausländerin heiraten will, das ist für sie ja völlig klar. Entschuldigung, ich muss mir mal die Nase putzen. Also nachdem Naomi das ihren Schwiegertöchtern nicht aufs Auge drücken will, entscheidet sich Orpah dazu, nach Hause zu ihrer Familie zu gehen und sich da einen anderen Mann zu suchen. Die Ruth entscheidet sich anders. Und das ist jetzt auch etwas ganz Spannendes und Wichtiges in dieser Geschichte. Weil Ruth entscheidet sich nicht nur anders, um noch eine Weile bei Naomi zu bleiben, sondern für Ruth hat das ganz gravierende Konsequenzen. Wenn sie jetzt mit Naomi mitgehen wird, dann kann sie nicht einfach wieder zurückkommen. Und sie hat das offensichtlich sehr gut reflektiert, was dieser Schritt bedeutet und drüber nachgedacht. Und sie sagt dann zwei Bibelverse, die vielen von uns bekannt vorkommen und die ich jetzt nochmal lesen werde, Vers 16 und 17 aus dem ersten Kapitel. Da sagt Ruth zu Naomi, dräng mich nicht, dich zu verlassen, ich gehe nicht weg von dir. Denn wo du hingehst, gehe auch ich hin. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich auch sterben und begraben werden. Jahwe möge mir alles Mögliche antun, aber nur der Tod wird mich von dir trennen. Nur der Tod wird mich von dir trennen. Was ist denn das für ein Treueversprechen, das wir da gerade gehört haben? Klar, bei so einem gravierenden Lebensschritt ist es wichtig, die Folgen gut abzuwägen und einander dann ganz bewusst die Treue zu sprechen und nicht nur einfach irgendwas zu sagen. Mich erinnert dieses Treueversprechen an das Versprechen, was sich viele christliche Ehepaare einander geben. Bis dass der Tod uns scheidet, wird heute noch in den meisten christlichen Kirchen bei Trauungen gesprochen. War euch bewusst, dass dieser dass dieser Spruch, den man sich bei Ehen in aller Regel zusagt, oder den der Pastor dem Ehepaar zusagt, dass der aus einer Beziehung von zwei Frauen kommt? Was wir hier vor uns haben, ist wie ein Eheversprechen, weil sich beide Frauen eigentlich klar darüber sind, dass sie nie wieder einen Mann haben werden. Verbindlichkeit hat einen hohen Wert, der manchmal auch in Form einer Vereinbarung oder eines Treueversprechens seinen Niederschlag finden muss. Egal, ob es die Beziehung zwischen einer Frau und einem Mann ist, ob es wie bei Ruth um die besonders innige Verbindung von zwei Frauen geht, die verwitwet sind und beschlossen haben, ledig zu bleiben, ob es um eine normale, enge Freundschaft geht oder auch ob es um Gemeindemitgliedschaft geht. Egal in welcher Art von Beziehungen, es ist wichtig an einem bestimmten Punkt, wenn die Beziehung ja nochmal so eine Herausforderung vor sich hat, wenn die Beziehung nochmal geklärt werden muss, an diesem Punkt das auch nochmal gegenseitig sich zuzusprechen, zu klären und dann Nägeln mit Köpfen zu machen und ein klares Statement füreinander abzugeben. Ruth hat dazu ein Treueversprechen gewählt, was ein bisschen an ein Eheversprechen erinnert. Es beinhaltet den Ort der Gültigkeit, nämlich ein beständiges Folgen, egal wohin, also auf der ganzen Welt. Es beinhaltet die eigene ethnische und kulturelle Identität. Dein Volk wird zu meinem Volk. Es beinhaltet den eigenen Glauben. Dein Gott ist mein Gott. Und es beinhaltet sogar den Ort des Begräbnisses und einen bis dahin währenden Zeitraum, nämlich bis ans Lebensende. Ich glaube, gerade für lebenslange familiäre Beziehungen ist es wichtig, dass man das klärt. Ist es wirklich auf Dauer und lebenslang gedacht oder nicht? Klärungen sind wichtig und Vereinbarungen sind wichtig in Form eines Treueversprechens oder auch in Form eines Vertrages. Für andere Beziehungen braucht es manchmal auch eine Form der Klärung und der Beglaubigung dieser Beziehung. So zum Beispiel ist unser Glaube, die Teilnahme in Gottes Reich, unsichtbar und irgendwie ja, nicht näher fassbar, glaube ich. Die Mitgliedschaft in einer konkreten Gemeinde aber, die ist nicht zwangsweise ewig und die ist fassbar. Und deswegen haben jetzt Stefanie und Stefan bei der Aufnahme nicht versprechen müssen, bis dass der Tod uns scheidet, glücklicherweise. Wer weiß schon, was unterwegs passiert. Aber wir haben trotzdem verschiedene Dinge gemeinsam besprochen, verschiedene Dinge geklärt. Wenn jemand bei uns in der Gemeinde Mitglied werden will, dem wird zuerst eine Satzung ausgehändigt, kann er in Ruhe durchlesen, dann wird ein Gespräch geführt, dann gibt es eine Vorstellung im Gottesdienst und schließlich kommt erst die Aufnahme, damit wirklich alle wichtigen Dinge angesprochen und geklärt sind. Und dann kommt noch die formale Aufnahme als Tüpfelchen obendrauf. Bei Ruth wie bei Naomi, wie bei Eheschließungen und wie bei der Mitgliedschaft in einer Gemeinde ist es wichtig, dass die Beziehungen geklärt sind. Denn was in einer Beziehung für den einen zum Beispiel schon eine ganz enge Freundschaft ist, ist für den anderen vielleicht nur eine lockere Bekanntschaft. Also in meiner letzten Arbeit im Bundeshaus in Witten in der Inlandmission habe ich öfters mit amerikanischen Referenten und Pastoren zu tun gehabt. Und das Lustige ist, wenn ich mich einmal mit ihnen getroffen habe oder auch nur telefoniert habe, haben sie mich bei nächster Gelegenheit ihrem Bekannten als ihren besten Freund vorgestellt. Das ist total interessant. Aber ich habe mich völlig vereinnahmt gefühlt und habe gedacht, entschuldige mal, ich weiß, du bist Amerikaner, du tickst ein bisschen anders als ich, aber ich bin nicht dein bester Freund. Ja? Aber so ist das unterschiedlich zwischen den Kulturen, aber auch zwischen uns hier innerhalb von einer Kultur kann es ganz unterschiedlich sein. Was für einen vielleicht ein One-Night-Stand ist, ist für anderen vielleicht den Beginn einer dauerhaften Beziehung. Was für den einen pure Lust am Sex ist, ist für den anderen mit dem Wunsch nach Kindern und Familie verbunden. Was für den einen ein Hereinschnuppern in eine Gemeinde ist und Gemeinschaft, ist für den anderen vielleicht schon etwas, was mit großer Verbindlichkeit verbunden ist. Wir haben so vielfältige Beziehungen miteinander, Und es gibt ein ganz vielfältiges Miteinander. Deswegen ist es wichtig, unsere Beziehungen zu klären. Auch in Freundschaften schon zu klären, wie viel Freundschaft ist es denn jetzt? Ist es nur eine Bekanntschaft? Ist es eine Freundschaft? Ist es eine dauerhafte Beziehung? An Ruth können wir uns ein Beispiel nehmen, dass unsere Beziehungen überdacht werden wollen und geklärt werden wollen, wie eng ist denn unsere Beziehung? Das gilt übrigens natürlich nicht nur für Beziehungen zwischen den Geschlechtern, sondern auch zwischen zwei Männern oder zwischen zwei Frauen können ganz unterschiedliche Erwartungen an eine Beziehung sein. Und einer von beiden kann furchtbar enttäuscht sein, wenn es nicht geklärt ist und der andere eine Erwartung hat, die man selbst gar nicht zu erfüllen bereit ist. An Ruth können wir uns ein Beispiel nehmen, Beziehungen zu klären. Sobald eine Beziehung ein bisschen enger wird, ist es, glaube ich, dran zu klären, was für einen Status, was für eine Art von Beziehung haben wir eigentlich. Wenn ich über das zufällige Miteinander hinaus mit anderen verbindlich zusammen sein will, dann suche ich eine Form, die dies ausdrückt. Also als Ausländer werde ich, wenn ich bleiben will im Land, dauerhaft, irgendwann die Staatsbürgerschaft beantragen. Als sehr eng befreundeter Mensch werden wir uns irgendwann in irgendeiner Form die Treue versprechen. Ob das mit einem gemeinsamen Bier ist, was man anstößt, oder wie bei Winnetou und Old Shatterhand die Blutsbrüderschaft geschlossen haben, was auch immer, es gibt verschiedene Formen, aber wir werden irgendwann es klären. Als Liebespaar wird man irgendwann heiraten wollen, um damit ein paar rechtliche Fragen zu klären und um öffentlich zu zeigen, dass man zusammengehört und zusammen ist. Als Menschen, die an Jesus glauben, werden wir uns irgendwann auf den Namen des dreieinigen Gottes taufen lassen wollen. Denn die Taufe ist das äußere Symbol und das äußere Zeichen dafür, dass wir zu Jesus gehören. Als Christen werden wir uns irgendwann einer Gemeinde verbindlich anschließen, sei es, indem wir innerlich dazugehören und mitarbeiten oder sogar, wie heute Morgen wir es schon gesehen haben, dass jemand bewusst sich dafür entscheidet, auch Mitglied zu werden. Beziehungen brauchen, wenn sie enger werden, eine Klärung, eine Regelung, Verbindlichkeit und Klarheit. Und zwar in allen unseren Beziehungen auf allen Ebenen. Niemand von uns würde wahrscheinlich auch eine Arbeit annehmen, ohne einen Arbeitsvertrag zu schreiben. Unsere Beziehungen, egal welcher Art, brauchen Klärungen. Klären von Beziehungen ist wichtig. Wir kommen noch einmal zurück zur Geschichte von Ruth, die mit dem Treueversprechen ja nicht zu Ende ist. Sie geht ja weiter und zeigt zunächst einmal, dass die Befürchtungen nicht begründet sind, weil Ruth geht mit nach Bethlehem und wird da seltsamerweise von der Bevölkerung anerkannt und beachtet. Nicht, weil sie Moabiterin ist, sondern weil sie bereit war, für ihre Schwiegermutter ihr eigenes Volk und ihren eigenen Glauben hinter sich zu lassen. Ihr Zuhause und ihre Absicherung, alles hinter sich zu lassen, weil sie dieser Frau die Treue geschworen hatte. Und das wird anerkannt. Und ich glaube, es wird nicht nur in Bethlehem anerkannt, so ein treues und zuverlässiges Verhalten wird in jeder Kultur anerkannt. Durch ihr Versprechen hat Ruth außerdem quasi eine Art Aufnahmeantrag ins Volk Israel gestellt. Einem Volk, das sie nach den eigenen Satzungen, nach Gottes Geboten, gar nicht hätte aufnehmen dürfen. Theologisch gesehen hätte Gott, so denke ich zumindest, auf keinen Fall dieses, was da passiert war, mit Kindern segnen dürfen. Und doch gibt es am Ende der Geschichte ein Kind, was Noomi als Schwiegermutter von Ruth in den Armen halten kann. Und dieses Kind wird noch dazu Vorfahre. Vorfahre von König David und Vorfahre von Jesus. Es ist hochinteressant, dass uns die Bibel davon berichtet, dass ein Kind, was in einer nicht göttlich abgesegneten Beziehung zustande kam, so zum Segen werden kann für die ganze Welt, als Vorfahre von König David und von Jesus. Vom Ende der Geschichte her würde ich sagen, da gab es doch vorher gar kein Problem. Es ist doch alles gut geworden. Vom Ende her gesehen, sind Unglück und Leid sowie die Übertretungen der Gebote, die zwischendurch passierten, doch wahrscheinlich von Gott fest eingeplant gewesen und haben zu einem guten Ziel geführt. Unser Problem ist oft, dass wir die Geschichte nicht vom Ende her sehen können, weil die Geschichte noch vor uns liegt. Manche Probleme, die wir mit irgendwelchen Dingen haben, die entstehen dadurch, dass wir nicht rückwärts blicken können, sondern nur vorwärts. Und vorwärts geblickt sind natürlich Gottes Gebote, Gottes Anweisungen erstmal wichtiger als die momentane Situation im ersten Augenblick. Nach vorne gerichtet will ich natürlich möglichst danach leben, was Gott gesagt hat. Nach vorne gerichtet will ich mich doch bemühen, alles richtig zu machen. Aber Gott kann auf krummen Linien gerade schreiben. Und das will ich mir mitnehmen. Dass Gott und Gottes Segen nicht darauf angewiesen sind, dass ich alles richtig mache. Und ich wünsche mir von daher bei allem Zutrauen zu Gott und bei aller Ernsthaftigkeit, mit der ich seinen Geboten folgen will, diese innere Freiheit dazu zu wissen, dass Gott, egal was ich tue, dies segnen kann und dies zu einem guten Ende bringen kann. Ich muss nicht, um vor Gott gut dazustehen, alles richtig machen. Das widerspricht ein bisschen meiner eigenen theologischen Überzeugung, was ich da gerade so sage, aber es ist biblisch richtig. Wenn wir lernen, die eigene Situation und möglicherweise auch das, was wir erleben, passt nicht immer zu Gottes Geboten, dann können wir da gewiss sein, dass Gott längstens weiß, wie unsere Situation ist. Gott kennt unseren Konflikt, den wir haben. Gott weiß längstens, was in uns vorgeht. Und Gott weiß, dass die Liebe und Treue und Freundschaft und Verbindlichkeit wichtiger sind als alles andere. Ich glaube, das hat Jesus in den Evangelien sehr deutlich gemacht. Ich wünsche uns, dass wir lernen, dass Gottes Segen und unsere Beziehung zu Gott nicht davon abhängig ist, was wir tun. Nochmal, ich wünsche uns, dass wir lernen, dass Gottes Segen und unsere Beziehung zu Gott nicht davon abhängig ist, was wir tun. So gern wir das menschlich auch gerne so hätten, dass es da so einen kausalen Zusammenhang gibt. Ich mache das und das richtig und dann kriege ich Gottes Segen. Aber es ist nicht immer so. Gott segnet, was und wen er will. Unabhängig davon, was ich persönlich für richtig halte und welche Erkenntnisse ich habe. Und so möchte ich euch ermutigen, zum Schluss dieses Blatt, was manche von euch ja ganz hilfreich finden. Da sind auf der Rückseite ein paar Fragen drauf und die sind ein bisschen herausfordernd. Und ich möchte euch bitten, dieses Blatt mit nach Hause zu nehmen und als Hausaufgabe quasi in den nächsten Tagen oder Wochen über diese Fragen mal nachzudenken. Und ich habe selbst da keine perfekten Antworten drauf auf diese Fragen, ja, keine Frage. Aber denkt mal über diese Fragen nach und lasst euch von Gott leiten, in dem, welche Antworten ihr für euch findet. Wir werden im Lauf der nächsten Monate bestimmt über die eine oder andere Frage nochmal stolpern. Ich wünsche euch Gottes Segen dazu beim drüber nachdenken und grübeln, was Gott so mit uns, mit euch vorhat. Amen.